Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich hoffe doch sehr, dass wir alle uns sehr gefreut haben, dass wir in das Haus Gottes gehen können und dass wir was aus dem Wort Gottes hören werden. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich musste mich vorbereiten, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber meistens freue ich mich so auf Mittwochabend, dass ich jedes Mal jemand anders hier vor mir habe, dass er das Wort uns erklärt. Und wir haben heute einen sehr schönen Psalm vor uns, Psalm 50. Ein Vers ist uns alle mit Sicherheit sehr, sehr bekannt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer kennt diesen Vers noch nicht? Einmal melden. Es könnte sein. Siehst du? Alle. Weil in einer Not, nehme ich an, waren wir schon mal alle. Und ich glaube, dass Gott geht hier nicht nur, damit er uns hilft, sondern es geht Gott hier darum, dass wir so weit kommen, dass wir, sobald wir in einer Not kommen, dass der erste Gedanke bei uns ist, ja, Herr. Kennt ihr das, wenn man in einer komische Situation kommt, dann ist man meistens versucht zu fluchen. Kennt ihr so unsere Mitmenschen, die wenn irgendwas nicht klappt, irgendwas misslingt, das kommt so ein Wort, fast bei allen, gleich raus, gleich fluchen. Und Gott will, meine ich, mit diesem Vers einfach uns zeigen, dass wir so weit kommen, dass der erste Gedanke bei uns nicht der Fluch ist, sondern der erste Gedanke, Gott hilft. Dass wir ihn anrufen und dass wir ihn auch damit preisen. Ja, ich möchte, bevor wir den Psalm noch mal lesen, beten, um den Segen bitten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass du gute Absichten mit uns hast, dass du gute Pläne mit uns hast und dass du uns die Weisung fürs Leben gegeben hast in deinem Wort. Du hast im Alten Testament durch die Propheten geredet und zu uns redest du durch deinen Sohn. Durch deinen Sohn im ganzen Wort Gottes. Ich danke dir, dass wir heute diesen Psalm betrachten wollen und ich bitte dich, dass du uns offene Herzen schenkst für dein Wort, dass wir das Wort aufnehmen, dass das Wort in uns eine Wirkung hatte, dass das Wort uns zum Besten verändert. Ja, Jesus, schenk uns, dass wir an jeder von uns, dass wir unsere Sorgengedanken auch zurücklassen können und dass wir unsere Sorgengedanken zu deinen Füßen legen können und aufmerken, was du uns zu sagen hast. Hilf auch mir, Herr Jesus, schenk mir innere Ruhe und Freude auch zu diesem Wort. Ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du uns segnen willst. Amen. Psalm 50. Lasst uns erstmal den ganzen Psalm durchlesen, damit wir den ganzen Zusammenhang haben, was eigentlich in diesem Psalm auch steht. Psalm 50. Ein Psalm Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Höre, mein Volk, lass mich reden. Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen. Denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden? Und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Deinen Mund lässest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, damit ich nicht hinraffe und kein Retter ist da. Wer Dank opfert, der preiset mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Das ist der erste von, ich meine, 10 Psalmen insgesamt von Asaf. Wer war eigentlich Asaf? Lass uns mal eine Stelle lesen aus 1. Chronik 25, 1. Da steht nämlich eine Eigenschaft oder eine Gabe von Asaf, die sehr wichtig ist für diesen Psalm. 25, 1. Es geht darum, David durfte selber den Tempel Gottes nicht bauen. Dafür hat er an seinen Sohn, an den Salomo, das Ganze übergeben. Der hat ihm auch fertigen Plan. Aber bestimmte Dienste für den Tempeldienst hat er schon mal ausgewählt oder vorausbestimmt. Und unter anderem auch die Sänger. Und David und die Feldhauptleute sonderten aus zum Dienst die Söhne Asafs, Hemans, Jedutuns, prophetische Männer, die auf Harfen, Psalter und Zimbel spielen sollten. Und es war die Zahl derer, die Dienst taten in ihrem Amt. Von den Söhnen Asafs, Sakur, Josef, Netania, Azarela, Söhne Asafs, unter der Leitung Asafs, der als prophetischer Mann nach Anweisung des Königs spielte. Also der Asaf, der war der sozusagen ein Dirigent oder der hat den die ganzen Sänger eingeleitet und da heißt es von ihm, der als ein prophetischer Mann nach der Anweisung des Königs spielte. Das heißt, der Asaf, der hat eine Gabe gehabt, nicht nur die Leute einleiten zum Gesang, sondern die Lieder, die er gedichtet hat, die hat er direkt von Gott empfangen und die Lieder waren gedacht für eine bestimmte Situation im Volk Israel. Das heißt, mit diesem Lied, wenn sie das Lied gesungen haben, und das unterscheidet einen Propheten von einem Lehrer. Ja? Ein Lehrer, der kann die Zusammenhänge sehr gut erklären. Also wenn komplizierte Zusammenhänge da sind und ein Lehrer, der ist normalerweise fähig, uns, dem normalen Fußvolk, mit einfachen Worten, mit einigen Sätzen einfach die Zusammenhänge erklären, so dass wir das verstehen. Ein Prophet ist derjenige, der die Fähigkeit hat, einfach die Worte Gottes, die Botschaft in eine bestimmte Situation oder für uns persönlich zu sagen, die uns jetzt betrifft. Ja? Und der Asaf, der war so einer. heißt das, der war ein prophetischer Mann. Und er hat auch einige Lieder, einige Psalme auch geschrieben. Und darum auch dieser Psalm 50, das ist auch ein prophetischer Psalm. Dieser Psalm, der redet zum Volk Israel, zum eigenen Volk, und zwar in einer bestimmten Situation. Und zwar, weil das Volk den Gottesdienst ausgeartet haben lassen. Also die haben den Gottesdienst nicht so gefeiert, die haben Gott nicht so gedient, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und darum schrieb er auch diesen Psalm. Psalm, der Asaf, der beschreibt erstmal eine Szene, als ob im himmlischen Gerichtssaal, wo Gott selbst der Richter ist. Da sind auch Zeugen. Wir werden später lesen auch von Himmel und Erde und der ganze Erdkreis, da sind alles Zeugen. Und dann sagt er, rufe zu mir das Volk. Mein Volk. Und da sind die Angeklagten. Gott ist der Richter. Der will sie prüfen. Und Gott, der klagt sein Volk wegen zweierlei Sünden. Es gibt so zwei große Abschnitte, die Gott wirklich dem Volk aufzeigt, wo sie falsch liegen. Zum einen, er klagt sie wegen den Formalismus. Das heißt, das Volk ist so weit gekommen, dass sie eigentlich den Gottesdienst im Tempel als reine Formsache betrachtet haben und so auch gefeiert haben. Die haben einfach die Opfer gebracht, ohne sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Und zum anderen, der hat die angeklagt wegen Rebellion. Die zählten sich zum Volk Israel, die waren als ob das Volk Gottes, aber die Zucht, die hassen sie. Die haben ein Leben gelebt wie Heiden, obwohl sie zum Volk Gottes gehören. Und Gott klagt sie wegen dieser beiden Sünden. Auf der einen Seite, oder die einige vielleicht aus dem Volk, die haben den Gottesdienst wie eine Formel, wie eine einfach Formsache gefeiert. Und die anderen, die lebten ihr Leben gottlos und die prallten vielleicht sogar damit. Zuerst ist da Beschreibung, wie Gott auftritt. Und das sind die ersten sechs Verse, Verse 1 bis 6. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Gott stellt sich in diesem Psalm vor, oder der Asaf, der stellt Gott mit drei Namen gleichzeitig. Er sagt, Gott, der Herr, der Mächtige. Oder andere Übersetzungen reden teilweise Gott, der Allmächtige oder so. Aber drei Namen, und das sind drei Namen, die im Alten Testament abwechselnd für Gott gebraucht wurden. Aber der Asaf, der sagt, er will einfach deutlich machen, das, was danach kommt, ist sehr, sehr wichtig. Er sagt Gott, das ist eine allgemeine Bezeichnung für Gott, dass er eigentlich Gott ist, dass er nicht so wie Menschen ist. Und dieser Begriff, dieser erste Begriff, der konnte auch angewandt werden, auch für Heidengötter. Also das ist ein allgemeiner Begriff Gott. Der zweite Begriff, der Herr, das geht schon näher. Das heißt, er will damit sagen, Gott der Israeliten. Das ist ein Gott des Abrahams, des Jakobs und des Isaaks und Jakobs. Das ist euer Gott. Das ist der Lebendige und dann der Mächtige. Mit diesem dritten Begriff, da zeigt er einfach auf, dass Gott über alle Macht steht. Der ist überlegen an jeder Macht, an jedem Götzen. Der hat alles in seiner Hand. Der ist der Mächtige. Und darum tritt er auf auch als Richter. Denn der hat das Recht. Der hat alles in der Hand. Wir werden am Ende des Psalms lesen, höre doch, damit ich nicht komme und hinreife und kein Retter ist da. Er sagt damit, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist kein Dritter mehr da, der euch irgendwie helfen kann, der da wieder eingreifen kann. Gott ist die letzte Instanz. Das ist der Mächtige. Und das, was jetzt kommt in diesem Psalm, das ist sehr wichtig und das ist sehr zu Herzen zu nehmen. Er ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das ist ein Ausdruck, der sagen will, dass er ruft der ganzen Menschheit zu, dem ganzen Erdkreis zu und alle Menschen werden Zeugen sein dieses Gerichts. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, das umspannt das Ganze. Er ruft die ganze Schöpfung zum Zeugen sein. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Zion, das ist die Wohnstätte Gottes. Gott hat gesagt, ich will unter meinem Volk wohnen. Und dafür hat er die Stiftshütte gegeben. Und später haben sie den Tempel gebaut. Und da kam die Herrlichkeit Gottes. Und er wohnte mitten unter seinem Volk. Und das ist Zion, Jerusalem. Da wohnte Gott. Und er sagt, aus Zion bricht er hervor. Aus Zion, oder die andere Übersetzung, die sagen, aus Zion der Vollendung, der Schönheit. Da bezieht sich das schöne Glanz eher auf Zion. Aber das Licht Gottes bricht hervor. Das bleibt nicht mehr in seinem Volk. Das wird alles umspannen. Alle Menschen werden die Zeugen sein von dem Gericht über sein Volk. In Vers 3 heißt das, unser Gott kommt und schweigt nicht. Und da ist, denke ich mir, eine Anspielung auf das Volk Israel, dass sie den Gott gleich den Götzen im Heidentum gemacht haben. Denn die Heiden, die haben ihre Götzen gehabt, die haben nicht geredet. Aber er sagt hier, unser Gott kommt und er schweigt nicht. Im Vers 1 heißt das, der Mächtige, der redet und ruft der Welt zu. Dieser mächtige Gott, dieser Gott Israels, der redet. Der ist nicht so wie Götzen, sondern das ist ein lebendiger Gott. Und er redet, er schweigt nicht. Und er hat eine Botschaft an sein Volk. Er hat eine Botschaft an sein Volk. Und dann wird beschrieben die Erscheinung Gottes. Und das ist die übliche Beschreibung für Gott. Wenn die Menschen ihn beschreiben oder wenn die ihn, ja, für uns deutlich zu machen ist, dann heißt das, fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein mächtiges Wetter. Vor einem Feuer, da hat nichts Bestand. Im Feuer, da wird alles geläutert. Im Feuer, in großer Hitze, da werden Edelmetalle hergestellt durch die große Hitze. Und das heißt, dass Gott, wenn Gott auftritt, vor ihm geht fressendes Feuer. Vor ihm hat nichts Bestand. Vor ihm gibt es keinen Schatten mehr. Es wird alles bloßgelegt, es wird alles offengelegt. Und da wird nichts bestehen. Denn Gott ist heilig und um ihn her ist ein mächtiges Wetter. Es stürmt. Es ist gewaltig. Gott hat Macht, Gott hat Gewalt. Und das mächtiges Wetter, das spricht dafür, dass er überlegen ist, eine jeder Macht auf dieser Erde, eine jeder Macht im Himmel und auf Erden. Und dann ruft er im Vers 4 zu seinem Volk, oder er ruft die Erde und Himmel zu, dass er sein Volk richten wollte. Er ruft einfach den Himmel und die ganze Erde zu und sagt, kommt her, seid Zeugen davon, was ich sage. Er holt ihr einfach dazu. Und dann sagt Gott, versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Gott sagt, jetzt ruft zu mir diejenigen, die ich anklagen will. Er will sie nicht verklagen, sondern anklagen. Er will sie prüfen. Er will ihnen vor Augen führen, wie sie sind. Und er sagt, rufe zu mir mein Volk, meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Er nennt sein Volk als Heilige, als Abgesonderte, als Herausgerufene. Denn Gott hat sie aus Ägyptenland herausgeführt und in ein Land gebracht, wo sie unter sich sind, wo er ein Volk für sich, der hat die abgesondert, die sollen anders sein als die Heiden. Die sollen eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Die sollen den Schöpfer des Himmels und der Erde kennen und ihm dienen. Darum Heiligen, die sollen hervortreten. Und die Heiligen, die haben einen Bund mit ihm geschlossen. Lasst uns diese Begebenheit auch lesen in 2. Mose 24. Das ist die Geschichte, wo das Volk, nachdem sie das Gesetz empfangen haben, haben sie mit Gott einen Bund geschlossen beim Opfer. 2. Mose 24, Verse 3 bis 8. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk wie aus einem Munde. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Steinmale nach den 12 Stämmen Israels und sandte junge Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Oberen des Volkes, und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Es war ein Bund entstanden zwischen Gott und seinem Volk, und das beim Opfer. Die haben sozusagen mit diesem Opfer versiegelt den Bund. Höre mein Volk, dass ich, lass mich reden, Israel, Ich will wider dich zeugen, ich, Gott, bin dein Gott. Nein, Vers 6 wollte ich lesen, nicht Vers 7. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Das heißt, der ganze Himmel, die Umgebung von Gott, die geben einfach Zeugnis von Gott, dass er gerecht ist. Dass er, wenn er ein Urteil spricht, dann ist das vollkommen gerecht. Dann ist das nicht mehr anfechtbar. Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Das ist ein Richter, der vollkommen gerecht ist und sein Urteil gilt. Und sein Urteil ist immer gerecht. Und dann geht Gott auf die erste Sünde vom Volk Israel. Verse 7 bis 15. Höre, mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wider dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Stählen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf dem Berge zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen. Denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist, meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott geht so vor, dass er dem Volk einfach erstmal zeigt, auf ihre Sünde hin, und dann zeigt er, wie es werden sollte. Und da zeigt er ihnen den Ausweg, was anders werden sollte. Er spricht sie an: Höre, mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wider dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Gott bekennt sich zu seinem Volk, auch wenn sie sündig sind. Auch wenn sie von ihm abgewichen sind, aber er bleibt immer noch treu. Er geht ihnen nach. Er sagt, ihr seid immer noch mein Volk. Höre, mein Volk, ich, Gott, bin dein Gott. Er bekennt sich zu seinem Volk. Und dann sagt er, nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an. Die Anklage war eigentlich nicht der Opferdienst. Denn er sagt, ja, die sind täglich vor mir. Da seid ihr wirklich treu in dieser Sache. Die Opfer, die ich eingesetzt habe, und die hat Gott auch eingesetzt. Das war auch richtig, dass sie die Opfer gebracht haben. Er sagt, nicht deswegen klage ich dich an. Nicht wegen dem äußeren Dienst klage ich dich an. Er sagt, es geht nicht um Tiere. Es geht nicht um mich. Ich will nicht sozusagen dein Eigentum haben. Ich will nicht die Tiere aus deinem Stall haben. Sondern es geht um viel mehr. Und dann in den nächsten drei Verse, eigentlich 10 bis 13, da erklärt er mit einfachen Worten, so wie ich das empfunden habe, warum es Gott nicht um die Tiere geht. Und da schwingt wieder so ein, so wie ich finde, er zeigt eigentlich den Unterschied zwischen Götzendienst im Heidentum und dem Dienst dem lebendigen Gott. Er zeigt hier auf und sagt, im Heidentum, da müssen die Götzen irgendwie gut gestimmt werden, die müssen gefüttert werden, da muss denen Opfer gebracht werden, damit sie schön satt und zufrieden sind. Bei mir geht es nicht darum. Er erklärt und sagt, denn alles Wild im Walde ist mein. Das gehört sowieso mir alles. Und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Also auf 1000 Bergen sind Tiere, überall raufen Tiere, und die gehören alle mir. Ich könnte mich daran bedienen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und was sich regt auf dem Felde, ist mein. Und dann sagt er, wenn ich Hunger hätte, da hätte ich bestimmt dir nicht gesagt. Hätte ich mir einfach geholt, weil ich genug habe. Das gehört alles mir, das habe ich alles erschaffen. Und dann stellt er ihm dem Volk die Frage, meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wollte oder Blut von Böcken trinken? Meinst du, ich bin wie so ein Götzen bei den Heiden? Der muss unbedingt was zum Essen, was zum Trinken haben. Zumindest die Leute haben das so im Auge ausgelegt. Und im Heidentum war das auch so, dass sie die Götzen sanft stimmen wollten oder mussten, damit sie Ernte bekommen, damit sie was auch immer. Aber Gott sagt, ich bin anders. Ich muss nicht gefüttert werden. Das gehört mir alles. Es geht um ganz was anderes. Und Jesus klagt auch die Schriftgelehrten und Pharisäer auch wegen dieser Sünde. In Matthäus 23, lass uns ein paar Verse lesen. Und ich fand wirklich sehr viele Parallelen, wie Jesus zu den Pharisäern, zu dem Volk Israel, zur religiösen Schicht in Israel gesprochen. Das spiegelt sich sehr vieles wieder aus diesem Psalm 50. In Matthäus 23, Vers 23 und 24 sagt Jesus, wie euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendete Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Genau das meint auch Psalm 50. Genau das, wegen dieser Sünde klagt auch Gott im Psalm 50 sein Volk an. Er sagt, halt an. Die Pharisäer, die waren peinlich genau, um den äußeren Dienst zu verrichten. Ja, Jesus sagt, man soll dies tun und das andere nicht lassen. Beides hat Gott eingesetzt. Gott hat die Opferzeremonien auch für das Volk Israel gegeben, aber zu einem bestimmten Zweck. Und die haben nur das gemacht, aber ihr Leben haben sie ganz anders gelebt. Die Pharisäer, sagt Jesus, die haben das Wichtigste im Gesetz beiseite gelassen. Das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Die haben eigentlich gar nicht mehr an den Gott geglaubt. Die haben wie im Heidentum einfach ihre Rituale runtergespult, damit sie von den Leuten gesehen werden, aber eigentlich haben sie an nichts geglaubt. Wofür hat Gott die Opfer gegeben? Sündopfer, Dankopfer. Einfach die Ausdrücke an sich, die sagen schon, wenn ich mich versündigt habe, dann soll es mich reuen. Und da soll ich zu einem Tempel gehen und Opfer bringen. Da muss Blut fließen. Das muss mir bewusst sein, wie ernst bei Gott jede Sünde ist. Dafür hat Gott den Opferdienst eingesetzt. Damit die Menschen einfach sehen, dass sie sündige Menschen sind, dass sie ohne Gott nicht weiterkommen. Dankopfer. Wenn sie Ernte eingefahren haben, dann müssen sie voll Dankbarkeit sein. Dann müssen sie wissen, von wem das kommt. Und dem auch aus Dankbarkeit Opfer bringen. Einfach zum Ausdruck bringen, ja Gott, wir sind dir dankbar. Alles kommt von dir. Und sein Volk, die haben einfach ein Ritual daraus gemacht. Einfach ein trockenes, ein totes Ritual. Die haben sich nichts dabei gedacht. Wenn sie Sündopfer gebracht haben, die haben weiterhin so gesündigt. Wir haben ja Opfer gebracht. Aber das hat in ihrem Leben zu keiner Einsicht geführt. Gott ging es, weil bei der ganzen Opferzeremonien um das Heil der Menschen, um einfach den Menschen aufzuzeigen oder seinem Volk aufzuzeigen, dass sie ohne ihn aufgeschmissen sind. Dass sie alles ihm zu verdanken haben. Es geht um eine lebendige Beziehung zu Gott. Und dann zeigt er ihnen auf und sagt, opfere Gott Dank. Ein dankbares Herz haben. Wem bin ich normalerweise dankbar? Von dem ich irgendwas empfangen habe, oder? Was haben wir von Gott nicht empfangen? Was hat das Volk Gottes von Gott nicht empfangen? Alles. Er sagt, opfere Gott Dank. Lauf doch durch die Gegend mit einem dankbaren Herzen. Denn alles, was du hast, hast du von Gott. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Diesen Bund, den sie mit Gott geschlossen haben. Bitte schön, informiert euch. Liest mal durch und erfüllt das. Nicht nur das eine, das andere liegen lassen, so wie die Pharisäer, so wie Jesus sagt, ihnen Zeugnis. Ihr habt das Wichtigste beiseite geschoben. Diene Gott von ganzem Herzen und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also diese zwei Verse, die zeugen, die zeigen einfach uns auf, dass Gott viel mehr darauf ankommt, auf eine lebendige Beziehung mit ihm. Allein die Begriffe, Dankbarkeit, das zeugt von einer Beziehung. Ich kann nicht diesem Mikro dankbar sein. Ich kann vielleicht den Jungs da oben dankbar sein, dass sie das angemacht haben. Das ist eine Beziehung. Ich bin ihm dankbar, dass er rechtzeitig angemacht hat. Das ist eine lebendige Beziehung. Opfere Gott Dank. Gelübde. Ich kann jemand was versprechen. Das muss eine lebendige Person sein, dass ich ihm was versprechen kann. Dass ich das auch halten kann. Dass wir uns darüber freuen können, dass wir uns daran halten. Not. Ein Mensch kann in eine Not kommen. Hilfe. Preisen. Das sind alles Begriffe, die davon zeugen, dass Gott will einfach eine lebendige Beziehung. Dass Gott will einen Glauben haben in seinem Volk. Was können wir daraus lernen? Aus diesem ersten Abschnitt, aus diesem Tadel, würde ich mal sagen, den Gott seinem Volk spricht. Gott will eigentlich, dass wir mit ihm leben und nicht einfach Formalitäten erfüllen. Wisst ihr, ich muss beobachten, und ich habe das auch schon von anderen Brüdern gehört, auch, es gibt auch Bücher darüber, dass in den letzten Jahrzehnten das Christentum ist auch zu so einer Art dieser Formal-Christentum geworden. Ja? Ich bin bekehrt, ich bin getauft, ich nehme regelmäßig am Abendmahl teil. Ich besuche regelmäßig die Gottesdienste. Ich habe bestimmte Dienste. Alles Formen. Das sind gute Formen. Das sollten wir auch machen. Aber ihr Lieben, wenn das dabei bleibt, ich bin bekehrt. Was heißt eigentlich Bekehrung? Habe ich das durchlebt? Weiß ich eigentlich, was eine echte Bekehrung ist? Habe ich meine Sündenschuld vor Gott bereut? Habe ich meine Sündenschuld vor Gott bekannt? Habe ich ihm das abgegeben? Weiß ich um eine Wiedergeburt? Weiß ich um eine Vergebung der Sünden? Ich könnte noch eine Viertelstunde darüber reden, was eine Bekehrung ist. Weiß ich das? Oder sage ich einfach, ja, in Amerika gab es ja so Auswüchse in 90er, 80er, 90er, etwas später kam das nach Europa mit dem Übergabegebet. Ja, wer sich jetzt bekehren möchte, schließt die Augen, faltet die Hände und spricht mir das Gebet nach. Ja, da haben die Menschen das nachgesprochen, das Gebet. Und dann hat der Prediger sofort die Leute alles für selig erklärt. Und viele Menschen, leider, sind betrogen durch das Leben gegangen, weil sie meinten, sie sind bekehrt. Aber wenn du sie fragst, weißt du um Vergebung der Sünden? Bist du wiedergeboren? Oh, ich bin bekehrt. Oder Taufe. Bei vielen Menschen ist das Taufe der Eingang in den Himmel. Spricht man mit Katholiken. Ja, ich bin getauft. Der Platz im Himmel ist mir sicher. Ja, woran glaubst du? Ja, keine Ahnung, ich glaube an nichts. Aber ich bin getauft, ich komme in den Himmel. Formsache, Formalität. Man hat die heiligen Sachen, die Gott uns gegeben hat, man hat die völlig ausgehöhlt und wie so eine Schale sich übergestülpt und man meint, man ist selig. Oder Abendmahl. Im Abendmahl, da werden wir jedes Mal daran erinnert, dass Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dass er für mich da gelitten hat. Und wehe uns, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, wie so eine Formalität, und wir denken uns nichts bei, dann gleichen wir dem Volk Gottes im Psalm 50. Wir machen eine Formalität nach der anderen, wo kein Leben drin ist. Ich hoffe und ich bete, dass es nicht so bei uns. Ja, ich musste mich auch schon oft genug dabei packen, dass ich beim Abendmahl wirklich meine Gedanken woanders hatte. Das ist nicht gut. Das ist nicht das, was Gott von uns haben will. Das ist nicht das, was Gott mit dem Abendmahl, was Jesus mit dem Abendmahl eingesetzt hat. Oder auch viele andere Sachen. Gottesdienste besuchen. Mir tut so weh, wenn das heißt, ja, ich muss nicht zum Gottesdienst gehen. Ja, Gott ist mit mir auch so zufrieden. Gott ist mit dir gar nicht zufrieden. Die Gottesdienste, die Bibelstunde sind für dich, nicht für Gott. Das müssen wir eigentlich verstehen. Genauso wie im Alten Testament die ganze Opfergaben. Gott braucht nicht das Fleisch zu essen. Gott will, dass das Volk jedes Mal erinnert wird, dass sie sündig sind. Dass sie vor Gott nicht bestehen können. Das soll das bezwecken. Ihr Lieben, lasst uns daraus lernen, dass wir nicht aus den das, was wir so in unserem christlichen Leben, was wir im Gemeindeleben machen, dass wir nicht eine Formalität daraus machen, dass das kein Leben enthält. Lasst uns das mit Leben erfüllen. Gott hat dem Volk nicht gesagt, ihr sollt jetzt gar keine Opfer bringen. Das bringt nichts. Er hatte nur lediglich aufgezeigt, dass ihm viel mehr darauf geht, dass sie verstehen, dass er eine Beziehung zu ihnen haben will. Dass sie einfach sehen, dass sie ohne ihn nichts taugen. Und dann geht er auf die andere Sünde, drauf ein, 16 bis, ja, ich lese bis zum Ende. Aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du ihm nach und hast Gemeinschaft mit den Ehebrechern. Deinen Mund lässest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzest und redest wider deinen Bruder, deiner Mutter Sohn verleumdest du. Das tust du und ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, dass ich nicht hinraffe und kein Retter ist da. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Gott klagt auch sein Volk wegen Rebellion. Er sagt, was nimmst du überhaupt mein Bund in deinen Mund? Schämst du dich nicht, sich als mein Volk zu nennen? Dein Leben zeigt ganz was anderes. Die Menschen haben das, die anderen Menschen aus dem Volk Israel, ich nehme an, dass dann so beide extrem gewesen sind. Die einen waren sehr religiös und die anderen, die haben gesagt, ja, wir gehören zum Volk Israel. Apostel Paulus, der hatte sehr viel mit solchen Leuten zu tun, auch in der ersten Gemeinde. Die haben gesagt, wir sind Juden, aber gleichzeitig haben sie Menschen umgebracht. Aber die haben gesagt, ja, wir gehören zum Volk Gottes. Und Gott sagt, Mensch, warum? Warum zieht ihr in den Schmutz meinen Namen? Guckt euer Leben an. Er sagt, sie hassen die Zucht. Gott will sie erziehen. Gott will sie schön machen. Aber das wollen sie gar nicht. Die werfen die Worte Gottes hinter sich. Ihr Leben ist ganz anders als das, was er sein soll. Und dann macht Gott ihnen einen Vorwurf und sagt, das tust du und ich schweige. Da meinst du, ich sei so wie du. Ich glaube, dieser Vers, der trifft uns auch sehr genau zu. Oft meinen wir, wenn Gott nicht sofort straft, dann ist das in Ordnung. Da gab es schon Diener Gottes im Reich Gottes, die haben voll falsche Sachen getrieben und die meinten, wenn Gott mich nicht dadurch straft, dann ist das voll in Ordnung. Und Gott lacht fast drüber und du sagst, das tust du, du führst ein sündiges Leben und ich schweige dazu. Und du meinst auch noch, ich bin so wie du. Das heißt mit anderen Worten, ich kann auch ein Auge zudrücken. Oder ich habe keine Macht, was dagegen zu machen. Und du treibst immer weiter. Die haben einfach die Geduld Gottes ganz falsch einsortiert, ganz falsch interpretiert. Die haben gesagt, wenn Gott schweigt, dann ist alles in Ordnung. Ihr Lieben, schauen wir uns um in der Christenwelt. Was alles heute erlaubt ist, was alles heute normal im Christentum ist. Und wir brüsten uns, als ob das Christentum wächst. Gott segnet, Gott schweigt. Aber Gott sagt, ich bin nicht so wie du. Und im nächsten Vers sagt schon, ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Gott ist zu heilig, um ein Auge zuzudrücken. Gott ist zu heilig, um mit der Sünde zu spielen. Gott wird seinem Volk es vor Augen stellen, früher oder später, erinnert er sie. Auch mit diesem Psalm. Er sagt, du nennst mich zu deinem Volk und du sündigst frech. Er sagt, wenn du einen Räuber siehst, dann freust du mit ihm, dann versuchst du mit ihm anzufreunden. Mit den Ehebrechern, da hast du Gemeinschaft, das heißt nichts anderes. Ja, du machst auch mit. Du tolerierst, also Toleranz ist ein großer Begriff heutzutage. Wer nicht tolerant ist, der ist verkehrt, der gehört ab, eingesperrt. Darüber redet er hier. Toleranz. Du siehst einen Räuber, ja, das ist seine Sache. Und du willst sogar ein Freund mit ihm sein. Du siehst einen Ehebrecher, ja, ist in Ordnung, ist ja seine Sache. Ne, dann mache ich auch noch mit. Ihr Lieben, Gott will unser Gehorsam und nicht unser Lippenbekenntnis. Gott will nicht, dass wir sagen, ich bin bekehrt, ich bin getauft, ich bin in einer Gemeinde, ich mache den und den Dienst. Gott will, dass das Leben unsere Sprache spricht, dass das Leben diese Sprache spricht. Dass das Leben spricht, ja, dieser Mensch ist bekehrt, dieser Mensch gehört Gott. Ja, wir können auch darüber reden. Aber lass uns lernen, dass wir nicht reden, da wo nichts zu reden ist. Ich rede auch zu mir selber. Ich rede nicht nur zu euch. Ich weiß, was das ist. Und dann spricht Gott, und er spricht in Mehrzahl, begreift es doch, die ihr Gott vergesset. Beide Seiten. Die haben beide Gott vergessen. Die einen waren sehr religiös, sehr ernst vielleicht. Die haben alles ausgerichtet, was Gott ihnen aufgetragen hat. Aber Gott haben sie vergessen. Und die anderen, die zählten sich felsenfest zum Volk Israel, aber leben ihr sündiges Leben frech weiter. Die haben auch Gott vergessen. Und dann sagt Gott, begreift es doch. Hört auf meine Botschaft, damit ich nicht komme und hinraffe. Damit ich nicht kommen muss und euch vernichten. Denn da ist kein Retter mehr da. Er sagt, es ist kein Retter da. Und er schließt den Psalm auch mit einem Ausblick, mit einem hellen Ausblick. Und er sagt, wer Dank opfert, der preiset mich. Es geht auch anders. Gott will nicht hinraffen, sondern er will uns dahin bringen, dass wir aus dankbaren Herzen Gott nachfolgen und er will uns seine Hilfe zukommen lassen. Lieben, zwei Sachen wollen wir für uns mitnehmen. Gott will, dass wir mit ihm leben und keine Formalitäten oder nicht nur Formalitäten erfüllen, sondern mit ihm leben. Und Gott will unseren Gehorsam und nicht unseren Lippenbekenntnis. Amen.